Unser Playoff-Albtraum, die Minnesota Vikings, klopfen schon am Superdome an zum Christmas-Duell in der NFL am ersten Weihnachtsfeiertag. Ja, mit diesen Worten will ich euch herzlich willkommen heißen in der 10. Warm-Up-Folge des Who Dat Germany Talks und wieder ein bisschen Personal umgestellt heute. Heute ist Jules nicht dabei, unser absoluter Experte, Taktik. Ihr wisst, ihr habt es wahrscheinlich auch schon mitbekommen, der ist der absolute Wahnsinn immer. dafür dabei habe ich heute, kann man wahrscheinlich schon erwarten, den Bene.
Servus, haben wir die
genau,
Ehre.
Genau, und den Phil, heute das erste Mal in der Overtime dabei. Ich begrüße dich.
Guten Tag.
Guten Abend, kann man fast schon sagen, in unserer Uhrzeit. Oder guten Morgen, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Ja, wie schon gesagt, Minnesota Vikings warten zum besonderen Weihnachtsduell. Deswegen wird die Folge auch schon heute veröffentlicht. Also, wenn ihr es hört, ist wahrscheinlich bei Heiligabend. Das Spiel ist dann morgen, beziehungsweise am Freitag, am ersten Weihnachtsfeiertag gegen die Minnesota Vikings, genau. Und ja, deswegen wird die Folge auch heute schon veröffentlicht und nicht erst am Samstag. Ich denke, das ist verständlich. Viel besser hätten wir es auch nicht regeln können jetzt. Bevor wir anfangen, sei noch gesagt, falls ihr noch nicht die Overtime-Folge von vorgestern gehört habt, oder von gestern besser gesagt, gestern war es ja, hört da gerne rein, nochmal ein bisschen die Analyse zum Chiefs-Spiel und was da vielleicht nicht so gut geklappt hat, was doch gut geklappt hat oder was Hoffnung macht, auch für die Zukunft jetzt noch, hört da auf jeden Fall rein, falls ihr es noch nicht getan habt. Dann, unser Discord-Server ist nach wie vor offen, also kommt da gerne rein, wenn ihr Bock habt, mit uns über unseren Podcast zu reden oder über die Saints oder einen Live-Chat haben wir, also sprich, wenn die Saints spielen, könnt ihr mit uns schreiben oder ihr könnt uns viel einfacher Fragen zum Podcast stellen. Kommt auf jeden Fall vorbei, es ist echt die praktischste Variante für uns. Und auch nochmal gesagt, die Jungs von Stoned Luck, falls ihr noch ein bisschen Beratung braucht für euer Fantasy-Team, also NFL für das Fantasy-Team, weil es sind ja gerade Playoffs und beziehungsweise das Finale, für die noch nicht ausgeschieden sind. Schaut auf jeden Fall vorbei, um die besten Starts und Sits aus deren Sicht raus zu bekommen. Dann habt ihr, denke ich mal, einen guten Ratschlag für euer Team auch bekommen, das euch hoffentlich zum Sieg verhilft. Ja, ohne länger zu reden, fangen wir mal mit den Themen der Folge an. Und bevor wir zu den Saints kommen, die Woche ist noch kurz. Ich wollte kurz über einen netten Herrn, einen Quarterback aus der NFL reden, der sich, ich sag mal, sehr auffällig verhalten hat nach dem letzten Wochenende. Also ich sag so viel, er hat nicht gewonnen, hat sich aber nach dem Spiel in einem Stripclub blicken lassen. zu diesen Zeiten extrem spannend. Wäre ja alles gut gegangen, hätte er sich dabei nicht von einer der dort anwesenden Personen filmen lassen. Tja, wir reden über Dwayne Haskins, den Quarterback des Washington Football Teams, der sich da, ich sag mal, ein bisschen Eigentor geschossen hat. Ich meine, an sich kann man das ja machen, aber es ist ja gerade ein bisschen kritisch. Ja, definitiv unser Man of the Week, auf jeden Fall Dwayne Haskins. Ja, also ich war da ein bisschen, spannende Nachricht.
Ich finde, wie du sagst, zu den Zeiten, die wir gerade haben, schon kritisch. Und ich meine, wenn der die Seahawks aus dem Stadion geschossen hätte und er eine Bombenleistung gebracht hätte, dann sage ich noch, ja, lass den Jungen doch das Leben nur genießen. Er hat jetzt auch keine Bäume ausgerissen, gegen die Seahawks gewonnen haben sie auch nicht. Was gibt's da zu feiern? Und ich meine, Dwayne Haskins, dem seine Zukunft steht ein bisschen auf der Kippe. In meinen Augen, in der Offseason kann er nicht auf einen Starter-Spot für nächstes Jahr zielen. Kann er froh sein, wenn er irgendwo bei einem guten Team als Backup unterkommt. Ja, aber andererseits, er ist noch jung, er macht seine Fehler, er lernt draus. Kann jedem passieren, ist aber halt unnötig und hat er sicher keine Pluspunkte gesammelt mit der Aktion. Ja,
auf jeden Fall. Wäre auch schon so komisch genug gewesen, hätte er das bei einer Niederlage in normalen Zeiten gemacht. Jedenfalls hat sich diese Woche noch nicht so sehr viel ereignet, weshalb wir eigentlich mal direkt auf die Vikings zu sprechen kommen. Beziehungsweise erstmal das Spiel generell. Also das Spiel ist am Freitag, am 25. Dezember. Um 22:30 Uhr deutscher Zeit, also eine ganz ungewohnte NFL-Zeit eigentlich, da um diese Uhrzeit eigentlich nie Spiele anfangen. Oder ja gut, doch Sonntag schon, aber auch ist nochmal was anderes, muss man auf jeden Fall sagen. Vor allem, dass es ja ein Freitag ist, am Freitag spielt die NFL ja eigentlich auch nie. Aber jetzt an Weihnachten halt, da es so passend liegt, spielen die, ist das Spiel da nicht am Heiligabend, am ersten Weihnachtsfeiertag. Ja, spielen natürlich im Superdome, logischerweise in unserer Heimstätte, und da bin ich sehr gespannt. Dann direkt mal zu den Minnesota Vikings. Die stehen nach 15 Wochen mit einem Rekord von 6:8, also eine sehr durchwachsene Saison. Nur Dritter in ihrer Division, sind noch nicht ganz draußen aus dem Playoff-Race, hatten aber eine sehr bedeutende Niederlage gegen die Chicago Bears letzte Woche. Mit 30:27 haben sie da knapp verloren, was definitiv nicht hilfreich war. Das Spiel sehen übrigens noch, um es anders zum Spiel nochmal generell anzufügen, könnt ihr auf The Zone oder auf Amazon Prime, falls ihr dann ein Abo jeweils habt, oder normalerweise wie immer mit dem Game Pass, da laufen ja alle Spiele. Naja, jedenfalls nochmal dazu. Also die Vikings haben ja eh einen schwachen Start gehabt, sind glaube ich 0 und 3 oder 1 und 4 sogar in die Saison reingestartet. Ab Woche 8 stehen sie dann jedoch dann mit einem 5:3-Rekord da. Also haben sie eine eher positive zweite Saisonhälfte hingelegt. Und naja, also generell, die Vikings haben jetzt nicht, also sie sind so ein bisschen so schwer einzuschätzen, da sie sich erstens sowieso im Mittelfeld befinden und auch sonst mehr oder weniger eine Wundertüte sind. Also ich meine, die haben dieses Jahr schon die Packers geschlagen. Also das absolute Top-Team in der NFC wahrscheinlich gerade neben den Saints. Deswegen weiß man ja nie genau, was kommt. Deswegen bin ich ja gespannt, wie das gegen die Saints laufen wird. Also wir wissen, Kirk Cousins, der kann gegen die Saints immer mal ein krasses Spiel haben, der Quarterback der Minnesota Vikings. Ich würde euch noch mal kurz fragen, was ihr so, wie ihr so, wie so euer Bild von den Minnesota Vikings dieses Jahr ist.
Also ich glaube, du hast es schon ganz gut zusammengefasst. Es ist ein ziemliches Auf und Ab bei den Vikings. Sie sind sehr schlecht in die Saison gekommen, glaube ich, 0-4 oder sogar 0-5 gestanden. Ja, du sagst, ab Woche ab steht 5:3, 5 Siege, 3 Niederlagen, aber da waren halt auch Siege dabei, wo sie nicht überzeugt haben. Das Spiel gegen die Carolina Panthers fällt mir da zum Beispiel ein, was sehr, sehr knapp war. Und ja, du kannst anfügen, ja, sie haben gegen die Packers gewonnen. Muss man aber auch sagen, ist ein Divisional-Duell und Division-Duelle. Ja, die haben halt einfach einen eigenen Flair. Deswegen, ich sag, die Vikings, im Team steckt mehr Potenzial als 6-8, das auf jeden Fall. Sie bringen es aber nicht auf den Rasen. Und ich meine, sie haben letzte Saison auch, sind knapp noch in die Playoffs gekommen. Haben uns dann zwar geschlagen, ja, ist ja gut, aber ich würde jetzt im ersten Moment sagen, die Vikings sollten machbar sein. Man darf sie nicht unterschätzen. Gottes Willen hat man bei den Eagles gesehen, was passieren kann. Aber wenn die Leistung aus dem Chiefs-Spiel wiederholt werden kann und Drew Brees ein bisschen, ja, sag ich mal, ins Rollen kommt, wird das, glaube ich, dann doch ein Sieg, der nicht allzu knapp werden sollte für die
Du
Saints.
greifst ja schon auf jeden Fall sehr tief in den Saints-Part ein. Das heben wir uns noch ein bisschen für später auf.
Nee, nee, um Gottes Willen. Wir kommen schon
Ja,
noch
ja, ja,
genügend zu
ja.
den Vikings,
Absolut.
keine Sorge.
Phil, deine kurze Einschätzung zu den Vikings?
Ich wollte gerade etwas vorherbrechen. Die letzten drei Spiele waren ein relativer Struggle für die Vikings. Also gegen die Jaguars haben sie mit 3 Punkten, also mit einem Field Goal nach Verlängerung gewonnen. Dann haben die Buccaneers sie abgeschossen. Und danach haben sie bei den Bears eine, naja, Blamage könnte man es tatsächlich nennen, kassiert. Und jetzt spielen sie gegen uns. Ich denke, es wird ein sehr, sehr spannendes Spiel, obgleich ich davon ausgehe, dass die Saints das nicht nur gewinnen müssen, sondern auch gewinnen werden.
Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Jedenfalls, wie ich habe schon eben erwähnt, dass die Vikings mehr oder weniger so eine Art Wundertüte sind. Also man weiß nie hundertprozentig genau, was jetzt von den Vikings kommt. Ich denke, das haben wir letztes Jahr auch in den Playoffs erlebt. Dazu nochmal später mehr zu der Historie des Spiels, der Saints gegen die Vikings. Ja, also trotz dessen, dass sie 5 und 3 nach Woche 8 stehen, haben sie trotz dessen nur zwei der letzten 5 Spiele gewonnen. Also ich finde, die Vikings haben sehr, sehr knappe Spiele dieses Jahr, haben beispielsweise auch knapp gegen die Cowboys verloren oder nur knapp gegen die Jaguars gewonnen, wie schon erwähnt wurde. Statistisch gesehen lassen sie im Schnitt 27,7 Punkte zu, was halt kein guter Wert ist, womit man auch sieht, dass die Schwächen der Vikings auf jeden Fall dieses Jahr in der Defense liegen. Können bisher kaum Sacks produzieren, erst recht nicht seitdem Yannick Ngakoue wieder weggetradet wurde in der Mitte der Saison. Die Secondary ist, also gerade die Cornerbacks sind nicht so ganz so auf Top-Niveau dieses Jahr. Die Mannschaft kommt einfach nicht richtig in den Rhythmus. Also trotz der Abphase in der zweiten Saisonhälfte kommt man da nicht allzu viel jetzt erbringen. Man ist wieder ein Stück weiter von den Playoffs weg, als man sich es eigentlich dann doch erhofft hatte. Nachdem man da 6-6 stand man eigentlich gut in Position für die Playoffs und mit großer Hoffnung auch. Was sich dann aber als, ich sag mal, Fehleinschätzung rausgestellt hat. Ja, wie gesagt, die Defense ist absolut nicht top dieses Jahr, vor allem nicht im Vergleich zum letzten Jahr. Da haben sie ja echt ein Top-Jahr gehabt, muss man offen ehrlich sagen.
Ja, die letzten paar Jahre waren besonders gut bei dieser Minnesota Defense. Mike Zimmer, der Head Coach der Vikings, kommt ja aus dem defensiven Bereich. Und seine Cover 3, die er spielt, ist auch in der NFL mittlerweile relativ bekannt. Seine Defense-Schemes, die er hat. Aber letztes Jahr war die Defense besonders gut, aber hat in der Offseason sehr, sehr viel Aderlass gehabt, sehr, sehr viele Cornerbacks verloren. Die Cornerbacks sind sowas wie der Key to Victory in der Defense der Vikings. Und dadurch, dass man diese älteren, erfahrenen, guten Cornerbacks und auch Linebacker ersetzt hat durch jüngere Draftpicks, unerfahrenere Spieler, fehlt der Defense einfach noch so ein bisschen an Erfahrung und an Fähigkeiten der früheren Defenses, die Mike Zimmer gecoacht hat. Aber ich denke, dass sich diese Defense nicht, ich denke, dass sie sich gefangen hat schon im Laufe der Saison, und ich denke, dass sie sich in den nächsten paar Jahren auch noch fangen wird und definitiv wieder zu alter Form zurückkommt.
Ja, ich sag, die Unerfahrenheit, die hast du, finde ich, ziemlich krass im Bugspiel gesehen, weil da ziemlich viele dumme Strafen genommen wurden. Die, klar, ein Rookie oder jemanden, der im zweiten oder im dritten Jahr ist, der darf die noch nehmen, aber die sehr, sehr wehgetan haben. Also, denke ich an eine Pass-Interference in der Endzone, wo dann einfach die Bucks nicht mehr an der gegnerischen 40 stehen, sondern ein Yard vor der Endzone. Oder ein blödes Holding bei, kein Holding, ja, Horst Tackle, wo einer hinten quasi in die Shoulder Pads reingreift, bei einem 3 und 2, wo er nicht über die Linie gekommen ist, der Running Back von den Bucks. Und das tut dir einfach weh und das, so haben sie meiner Meinung nach das Spiel gegen die Bucks verloren. Einfach zu viele dumme Strafen und diesen Turnaround, den ich die ganze Zeit schon schaffen wollte. Ich habe vorhin in der Vorbesprechung gesagt, sie haben mit Kirk Cousins das Sinnbild von einem durchschnittlichen Quarterback. Und da spiele ich den Ball jetzt zu Phil. Was macht denn Kirk Cousins besonders gut? Was macht er schlecht? Und siehst du auch, dass Kirk Cousins ein bisschen überbezahlt ist? Weil ich fand den Vertrag, den sie gegeben haben in Minnesota, so, puh, schon ein bisschen zum Durchpusten.
Ja, es war ein sehr, sehr großer Vertrag dafür, dass man sagt, Kirk Cousins gewinnt ja alleine kein Game, und Kirk Cousins ist kein Game Changer, sondern er braucht ein Surrounding, ein Team um ihn herum, auch mit guten Spielern, mit einer guten Defense, auf die er sich verlassen kann, weil er halt eben nur dieser Game Manager ist und nicht dieser Patrick Mahomes, Deshaun Watson Type of Guy, der dir auch ein Spiel aus dem Nichts herzaubert und dir auch einen Sieg herzaubert. Deswegen ein sehr, sehr hoher Vertrag. Das muss jetzt ein bisschen tiefer gehen. Ich habe vorhin Mike Zimmer angesprochen, der Head Coach der Vikings. Und er hat eben diesen Defensive Background. Auch dieser Ron Rivera hat einen Defensive Background. Und solche Coaches wollen dann meistens eine super Defense haben und spielen mit dem Motto Defense Wins Championships. Und brauchen dann halt eben einen konstanten Quarterback, der ihnen das Spiel nicht unbedingt nur gewinnt, aber der es ihnen halt auch nicht verliert. Also so ein James Winston, mit dem können sie nichts anfangen. Sondern die brauchen dann so einen Alex Smith, so einen Kirk Cousins. Halt eben so ein, nein, nein, das hört sich erstmal schwach oder lachhaft an, aber sie brauchen eben diese Konstante. Der Typ kann das Scheme spielen, er kann seine Reads machen, er wird kein Mahomes-Guy sein, der übers Feld rennt und dann die 90-Yard-Bombe tiefs Feld runterschmeißt und Touchdown und Hail Mary. Nein, er spielt seine Sachen, er gibt den Ball zu Dalvin Cook, da kommen wir wahrscheinlich später noch zu, gibt den Receivern, früher Diggs, heute Jefferson, Thielen und wie heißt der Tight End, Rudolph, gibt den Ball in die Hand, gibt den Playmakers den Ball in der Hand, und wenn es mal ein Punt wird, weil ein Free and Out kam, dann hat er eine gute Defense, auf die er sich verlassen kann. Also Vertrag, ich denke, ein bisschen hoch, aber was halt Minnesota haben wollte, Minnesota ist für diesen Ring gegangen vor 2, 3 Jahren, weil eben der Roster sehr, sehr gut war, beziehungsweise vor 2 Jahren. Und man gedacht hat, man hat ein Fenster mit dieser Defense, hat sich am Ende jetzt nicht ausgezahlt, aber konstant oder Konstanz hatten sie auf der Quarterback-Position definitiv.
Da kann ich dir nur recht geben. Dankeschön für deine kurze, spezielle Quarterback-Einsicht von unserem Quarterback-Experten, dem Phil. Ja, Kirk Cousins, ja, Bena hat es gesagt, eher so ein Durchschnitts-Quarterback, der jetzt, ich sag mal, nicht der krasseste Quarterback aller Zeiten ist.
Ich denke halt, so Mahomes Magic haben wir nicht zu erwarten. Da würde mich Kirk Cousins voll überraschen, wenn der so liefern würde, wie sich Mahomes am Sonntag getan hat. Ich denke, das ist ein Plus für unsere Defense, dass jetzt eben nicht Patty Mahomes gegenübersteht, sondern in Anführungsstrichen nur Kirk Cousins. Aber wie du schon gesagt hast, auch der neigt gegen uns, bisschen größer aufzuspielen.
Genau, das wollte ich schon sagen. Du kannst generell nie vorhersagen, ob da vielleicht mal so ein Quarterback wie Kirk Cousins doch mal einen Off-Day, also nicht einen Off-Day, sondern so einen speziellen Tag hat, an dem wirklich alles läuft. Also das, was wir auch schon unter anderem auch schon mal gesehen haben.
Ich finde, Kirk
Hat
Cousins, er
zwar
hat eine Riesenwaffe, um dann gleich die Brücke zum nächsten Key-Player von den Vikings zu bauen. Dalvin Cook. Kirk Cousins muss jetzt gar nicht mal so viel werfen, sondern mit Dalvin Cook ein Running Back. Die zweitmeisten Rushing Yards mit knapp 1500 bisher erlaufen. Und ich finde klar, dass er nicht offensiv Player of the Year wird als Running Back. Das ist ziemlich wahrscheinlich. Ist auch ein bisschen schade. Aber wenn es ein Running Back verdient hätte, wäre es Alvin Kamara oder Dalvin Cook. Oder wollt ihr mir da widersprechen? Also er legt schon sehr, sehr starke Zahlen auf und hat auch einen fetten Vertrag bekommen für einen Running Back. Aber der zeigt auch, den Vertrag habe ich verdient.
Ja, du hast eben schon angesprochen, Offensive Player of the Year. Klar ein Kandidat, aber du hast aus meiner Sicht eigentlich einen, der es fast noch mehr verdient hätte, vergessen. Und zwar Derrick Henry. Aber das ist ja nochmal ein anderes Thema.
Ich finde aber, Dalvin Cook fängt ein bisschen mehr als Derrick Henry. Derrick Henry ist halt wirklich rein Run.
Ich will hier gleich mal reinbrechen mit der Tür ins Haus. Offensive Rookie of the Year. Nehmen wir mal die beiden Quarterbacks raus, Herbert und Burrow. Jefferson. Das ist nämlich für mich die nächste große Waffe, die diese Offense hat.
Hey, wenn du als Rookie reinkommst und ersetzt Stephon Diggs, machst den einfach vergessen in deinem ersten Jahr, dann zeigt es, welche Qualitäten du im Spiel hast und ja, einfach nur Wahnsinn, was der in seinem Rookie-Jahr liefert. Brutal.
Ich meine, der ist als Wide Receiver 2-3 in die Saison reingekommen. Und liefert so eine Leistung ab. Wahnsinn. Also ich denke, wir müssen uns gar nicht darüber unterhalten, ob wer überhaupt der beste Wide Receiver aus der Rookie-Draft-Klasse ist. Von den Stats her gibt es da nur eine Wahl, und zwar Justin Jefferson. Der legt Stats auf von einem erfahrenen Wide Receiver. Er ist der 8. im Receiving Yards in der NFL. Ja, eins bei den Vikings, was meint ihr? Also ich denke, der wird auf jeden Fall die Zukunft dort gut verbringen können. Also du hast eben schon erwähnt, der perfekte Stephon Diggs ersetzt, jetzt der in der Offseason zu den Bills getradet wurde für 3 Draft-Picks. Seht ihr den als potenziellen, ich sag mal, absoluten Top-Receiver in den nächsten Jahren?
Gib den 2, 3 Jahre Zeit. Klar, kannst du nie sehen, ist das der nächste Michael Thomas, ist das der nächste DeAndre Hopkins. Aber ja, ich traue ihm das zu, dass der so ein richtiger Big Play Receiver wird. Wenn der diesen Weg, den er jetzt eingeschlagen hat, so weitergehen kann, keine Verletzungen dazukommen, dann kann Justin Jefferson nach seinem Rookie-Vertrag definitiv hier Fettkohle verlangen. Und das ist er auch wert dann.
Kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Ich hab sein Tape habe ich in den letzten 2 Wochen mal angeguckt, einfach weil Minnesota mich schon, ja, ich will nicht sagen, ich bin Minnesota-Sympathisant, aber da sie gegen Green Bay spielen und ich Green Bay nicht besonders leiden kann, gucke ich mir öfter Minnesota an und Justin Jefferson hat mich beeindruckt. Sein Tape ist sehr, sehr beeindruckend, seine Mechaniken und vor allen Dingen sein Route Running ist für sein Alter, dafür, dass er in seinem ersten Jahr ist in der NFL, mehr als beeindruckend. Er hat diese Art und Weise, selbst wenn die Route oder selbst wenn der erste Step, der erste Schritt auf den DB zu, wenn der nicht funktioniert und wenn man denkt, ja, okay, die Route ist verloren, der DB hat es von Anfang an gecovert, schafft das trotzdem noch, sich Möglichkeiten zu kreieren, schafft das trotzdem noch, sich frei zu laufen. Also, die Namen, ey. Justin Jefferson ist definitiv ein sehr, sehr guter Receiver, jetzt schon. Und ich denke, wenn man dem noch mehr Zeit gibt, Bene, wie du gerade eben gesagt hast, der könnte, das können wir nie mit Sicherheit sagen, jetzt schon, aber ich denke, er hat das Potenzial definitiv dazu, nicht nur besser als Diggs zu sein, sondern wirklich einer der ganz Großen zu sein in den nächsten paar Jahren. Und er ist, wie gesagt, nicht nur statistisch gesehen großartig, sondern auch vom Tape her. Und was das für mich so ein bisschen die Frage aufwirft, ist Minnesota nicht so ein Wide Receiver Scout im Prinzip? Weil ich meine, guck dich mal die Wide Receiver an, die in den letzten Jahren hatten. Ein Adam Thielen, den sie aus dem Nichts geholt haben, wenn man sich seine Geschichte anschaut, der war Practice Squad Player, das ist so ähnlich wie Taysom Hill Story. Bis zu seinem 26. Lebensjahr Practice Squad Player, keiner hat ihn auf dem Schirm und der hat sich dann hart ins Team reingearbeitet und ist jetzt ein Super Receiver. Ein Diggs haben sie gedraftet, jetzt einen Justin Jefferson gedraftet. Ganz ordentliche Ausbeute, würde ich sagen.
Gibt auf jeden Fall schlechter, also ich bin da gespannt. Ja, Kirk Cousins musste erstmal gegen unsere Defense einsetzen können, um den Bogen wieder ein bisschen zurückzumachen. Kirk Cousins hat dieses Jahr 13 Interceptions schon geworfen und damit der zweitschlechteste Wert aller NFL-Quarterbacks.
Ja, das ist eine perfekte Überleitung nochmal zu Kirk Cousins selber. Da wir jetzt über diese eigentliche Bomben-Offense geredet haben, haben wir uns vorher auch schon über Kirk Cousins unterhalten und dass du dem einfach die Waffen geben musst. Anfang des Jahres sah es für mich aus, als wären die Vikings wirklich ein potenzieller Kandidat für ein absolutes Flop-Team dieses Jahr. Einfach weil Kirk Cousins dieses Jahr nicht mal mit diesen Receivern was anfangen konnte, die er hatte. Hat er ein bisschen rumgerissen dann, also hast du eben schon erwähnt, er hat 13 Interceptions geworfen, das ist der zweithöchste Wert in der NFL dieses Jahr, was sicher ziemlich ernüchternd ist. Allerdings muss man natürlich auch ein bisschen auf die O-Line gucken, die in den letzten drei Spielen wirklich gar nicht existent war, mit 4,3 zugelassenen Sacks durchschnittlich pro Spiel. Wenn dann der Druck reinkommt, dann ist ja klar, dass es nochmal eine Schwierigkeit ist für einen Durchschnittsquarterback eh schon, also eh nur Durchschnitt ist, damit umzugehen. Ja, das ist so das Thema mit Kirk Cousins. Also, das sah für mich Anfang des Jahres echt, echt schlimm aus und es tendiert wieder schlimmer zu werden, jetzt nachdem sie eher gute Spiele hatten.
Also ich sage ja, gut, ich sag, die Eagles O-Line war auch mit die schlechteste, bevor wir gekommen sind und wir konnten da gar nichts gegen die ausrichten. Aber klar, prinzipiell, wenn unsere D-Line wieder so liefert wie gegen die Chiefs, sollten wir durchkommen. Und ich würde als Minnesota Vikings in der Offseason, um langsam ein bisschen den Minnesota Vikings-Part ein bisschen zu Ende zu bringen, zumindest einen guten Backup traden, der Kirk Cousins ein bisschen Druck macht. Also ich sehe die Vikings nicht, dass sie einen Quarterback draften. Das wäre in meinen Augen überraschend, weil da hat einfach Cousins noch fetten Vertrag und einfach noch ein paar Jahre im Tank. Aber das würde ich schon machen, dass ich schaue, dass ich so eine Kategorie Winston oder Cam Newton oder irgendwie die Richtung als Backup hole. Dass man einfach Kirk Cousins so ein bisschen hinten Druck gibt und sagt, jo, zieh mal wieder ein bisschen an, weil in ihm steckt, finde ich, mehr Potenzial. Als er es zurzeit abruft oder seit er in Minnesota ist, ruft er für mich, finde ich, nicht sein volles Potenzial ab.
Ich will noch nicht den Teufel an die Wand malen, aber wenn man sich den Roster dieser Vikings anguckt, dann ist in meinen Augen nur ein Schluss zu schlüssig, also tolles Deutsch wieder, ein Schluss schlüssig. Ich denke, dass die Vikings einen neuen Quarterback brauchen und ich denke, dass es aber kein Rookie sein wird, sondern einer, der halt auch jetzt schon Erfahrung hat und der jetzt Games gewinnen kann. Schlicht und ergreifend, sie haben ein sehr, sehr gutes Team all around, das einfach nur ein bisschen Erfahrung braucht. Justin Jefferson in seinem zweiten Jahr ist dann gut, ist in seiner Prime. Dalvin Cook ist jetzt schon in seiner Prime. Und Adam Thielen ist gerade so noch am Ende seiner Prime. Also der hat vielleicht noch 1, 2 Jahre. Danach wird er aber auch nicht mehr so spielen können wie bevor. Und die Defense, wir haben die zwei Safeties, Anthony Harris und Harrison Smith. Die sind auch jetzt, die werden auch jedes Jahr älter. Und ich denke, dass wenn man probieren will, mit diesem Roster nochmal einen Super Bowl zu gewinnen, der Roster kann das theoretisch, der ist gut genug, dass man dann einen Quarterback braucht, der vielleicht noch ein Upgrade zu Cousins ist.
Genau, ja, ich sag, die Defense, wie du sagst, Cornerbacks sind jung. Julian, magst du uns noch die zwei Stats, die in unserem Sheet drin stehen, noch kurz vorstellen zur Defense? um das Ganze
Jetzt
abzurunden,
muss ich gerade kurz nachgucken.
zum erlaubten Quarterback-Rating und zu den Yards per Game durch
Ach
die
so,
Luft.
ach so, ah, ja, klar. Ich habe da ein bisschen den Überblick verloren, weil
Na ja, klar.
wir haben da wieder so viel stehen. Da noch mal, genau, wir müssen es erwähnen, wir haben es gar nicht erwähnt. Nochmal ein fettes Dankeschön an Jules dafür, dass er uns seine Dokumente nochmal zur Verfügung gestellt hat und sich dahin hingesetzt hatte, bevor er jetzt hier keine Zeit mehr hatte. Ein fettes Dankeschön da natürlich raus und wir werden die nächste Woche in der letzten, ich sag mal, regulären Warm-Up-Folge des Jahres, also sprich zu der Regular Season gegen die Panthers dann nochmal hören, hoffentlich. Und vielleicht in der Spezialfolge, dazu wollen wir jetzt aber noch nicht allzu viel teasern. Seid gespannt, da kommt was sicher was Besonderes. Ja, du hast schon eben erwähnt. Am Anfang des Vikings-Parts habe ich kurz über die Secondary geredet. Die haben zwar zwei gute Safeties mit Anthony Harris und Harrison Smith. Harrison Smith beispielsweise schon mit vier Interceptions dieses Jahr. Auch sonst ein guter Tackler, also der ist einer der Top-Safeties dieser Liga. Dennoch haben die Vikings ein Quarterback-Rating von 96,8 erlaubt. Das ist der 24. Wert der Liga, also sprich im unteren Bereich tief. Und auch generell 225,4 Yards per Game durchschnittlich pro Spiel erlaubt. Also es spricht nochmal, dass diese Defense einfach nicht so, gerade am Anfang des Jahres noch jetzt wieder nicht so gut da war. Haben einen super Linebacker mit Eric Kendricks, der da definitiv auch existent ist bei den Vikings und ein wichtiger Spieler
Einer, der
ist.
so ein Demario Davis Type of Guy, einer, der eher underrated ist, also kein Bobby Wagner, und auch, also ist auch nicht so gut wie Bobby Wagner, aber ein sehr, sehr underrated Linebacker, den man eigentlich so nicht auf dem Schirm hat, der aber wirklich sehr solide ist und sehr, sehr gute Arbeit macht, kann man ja mal im Game gucken. Jetzt am 24., 25., wenn wir gegen die Vikings spielen, schaut mal auf ihn, achtet mal auf ihn, der macht echt solide Arbeit.
Kommen wir aber noch dazu, weil, ohne vorzugreifen, Injury Report, da klingelt's. Aber da kommen wir
Ja,
gleich
auf jeden
dazu.
Fall. Gerade eben schon erwähnt, der Eric Kendricks ist wirklich ein Top-Spieler und wirklich extrem wichtig für die Vikings. Ich weiß nicht, wer da bei der Tackling-Leader ist. Ich habe keine Ahnung. Ich gucke gerade bei den Stats nach. Egal, jedenfalls Top-Linebacker, der definitiv zu den besseren Spielern dieses Jahres gehört bei den Vikings.
Ich muss dich ganz kurz mal unterbrechen. Ich habe es gerade nachgeschaut, was Bene gesagt hat. Was ich gerade gesagt habe, na, ihr werdet ihn vermutlich nicht sehen auf dem Feld, denn er ist auf der Injured Reserve, weil er
Da kommen wir gleich
Pectoral-Muskel hat.
dazu.
Naja, kommen wir zu. Ich wollte es nur sagen,
Injury Report kommen wir
ihr
gleich
werdet ihn
dazu.
nicht sehen, braucht nicht auf ihn achten.
Stimmt, der schon. Oh Gott, my bad. Also ich will kurz korrigieren. Er war wichtig in den Spielen, wo er gespielt hat. Das sei dazu gesagt. Er hatte, um das nochmal zu belegen, drei Interceptions dieses Jahr. Also für einen Linebacker auch nicht schlecht. Egal. Ich wollte über die Secondary nochmal erzählen, dass kein Defensive Back weniger als 60% außer Anthony Harris auf sich selbst an Completion Percentage zugelassen hat. Heißt im Umkehrschluss, dass die Cornerbacks nur ungefähr jeden dritten auf sich getargeten Ball verteidigen können. Was ich denke mal klar zeigt, dass die Secondary, gerade die Cornerbacks, nicht wirklich zu den besten der Liga gehören. Zumal sie auch mit, glaube ich, zwei Rookies, Jeff Gladney, Cornerback, war deren First-Runden-Pick, glaube ich sogar, die hatten ja zwei. Und Cameron Dantzler ist auch ein Cornerback, glaube ich, Spätrunden-Pick gewesen. Gerade da muss man gucken, dass man vielleicht die Matchups da findet und guckt, dass die geschlagen werden von unseren Receivern. Auch wenn diese ja jetzt gerade nicht die besten sind aufgrund der Verletzungen, aber dazu kommen wir später nochmal. Ja, gut, okay. Ich würde sagen, den Part zu den Vikings haben wir jetzt erfolgreich mehr oder weniger zu Ende gebracht.
Genau, aber was fehlt, wenn wir einen
Ich weiß, ich
Part.
weiß, ich weiß, was fehlt. Da wollte ich jetzt zu kommen. genau. Was wir immer noch dazu hinzufügen, ist der All-Time-Record zwischen den beiden Teams. Der sieht in diesem Fall relativ klar aus. Also da steht es 23 zu 12 für die Vikings. Die letzten Spiele, wie schon erwähnt, zwei der letzten drei Spiele waren in den Playoffs. Beide Spiele wurden beendet mit einem Walk-off-Touchdown. In der Divisional Round 2018 war es der von Diggs, der, denke ich mal, am bittersten war. Und letztes Jahr in der Wildcard Round war es der von Kyle Rudolph. Generell viel gegen die Vikings verloren. Es gab aber auch unter anderem vielleicht einen bekannten Sieg damals, 2010, im NFC Championship Game, haben wir die Vikings damals geschlagen. Damals extrem knapp, das war auch ein verrücktes Spiel mit 31 zu 28. Könnt ihr euch gerne mal die Highlights reinziehen, das war ein spektakuläres Spiel. Das war unser Super Bowl-Jahr noch, ne, falls ihr da nicht genau wisst, wann das war. Ja, wie ich sag's immer wieder, dass der All-Time-Record nicht so ausschlaggebend für das kommende Spiel jetzt ist. Viel wichtiger ist so das, was jetzt zählt. Dennoch bereiten mir die Vikings gerade in Bezug auf die letzten beiden Playoff-Spiele immer noch einen Schrecken, weil das sind schon bittere Niederlagen gewesen, oder? Also ich meine, vor allem die damals in der Divisional Round mit 10 Sekunden zu gehen, an der 35 einen Touchdown zu kassieren, einen Walk-off-Touchdown ist, glaube ich, das Bitterste, was dir im Football passieren kann, oder?
Ist genauso legendär wie die nicht gegebene Pass-Interference. Ist halt schade immer,
Ja.
dass es gegen uns war. Ohne dass ich hier jetzt Wunden aufreißen will, ist passiert, aber dieses Schreckengespenst Vikings, ja, müssen wir auch irgendwann mal jetzt wieder besiegen und würde sich doch der Freitag anbieten.
Auf jeden Fall positive Nachricht, wir spielen gegen die Vikings in der Regular Season und in der Regular Season haben wir das letzte Spiel gegen die Vikings gewonnen, das war 2018. Haben wir sie von was mitten in der Saison, glaube ich, 30 zu 20, glaube ich, geschlagen. Das war ein souveräner Sieg.
So, ein
Noch sei
bisschen.
angemerkt,
Also, sorry.
ja, ja nee, noch sei angemerkt, wir spielen wieder, als wäre sich schon ein schlechtes Omen genug, wieder in weißen Trikots, dieses Mal in Color Rush, zu Hause gegen die Vikings, wie schon in der Wildcard letztes Mal gegen die Vikings. Also, ich bin gespannt, ob das vielleicht nicht doch ein schlechtes Omen ist. Aber wir werden sehen.
So abergläubisch sind wir nicht. Ich würde sagen, um wieder ein bisschen Zeit reinzuholen, weil wir uns jetzt doch auch ein bisschen verquatscht haben, schon fast mit den Vikings. Ich würde schnell auf die zwei Injury Reports von uns eingehen,
Ja,
falls
da wäre ich dir
gestatten.
sehr dankbar, wenn du anfangen könntest.
Genau, also ich sag zuerst den von den Vikings. Da stehen 13 oder 14 Spieler drauf. Ist im ersten Moment sehr, sehr heftig. Richtig rausstechend tut einmal Linebacker Eric Kendricks, wo Phil eben vorhin schon vorgegriffen hat. Der wird nicht fit werden mit der Verletzung. Und Kyle Rudolph, der Tight End, der letztes Jahr noch den Touchdown gegen uns in der Overtime gefangen hat, hat gestern, also am Dienstag, auch nicht trainiert. Es ist generell für die Vikings-Klasse sind dann viele Spieler mit dabei, eher aus der zweiten, dritten Riege, die nicht mit dabei sind. Das ist kein gutes Zeichen. Sie haben sehr viele, die überhaupt nicht trainiert haben. Drei davon hatten Light Practice. Also die Vikings, glaube ich, können weit nicht aus ihrem ganzen Kader aus dem Vollen schöpfen quasi. Und
Jedenfalls, ich wollte dich nur kurz korrigieren, das ist nicht light, das ist limited practice. Den Fehler mache ich auch schon oft genug.
ja. Ist in Ordnung, ich lasse mich gerne verbessern. Dann kommen wir zu den Saints. Das sind Gott sei Dank nicht ganz so viele Spieler. Gut, ihr wisst, Michael Thomas und Deontay Harris unter anderem auf IR, also die werden wir die Saison gar nicht mehr sehen. In den Playoffs sind sie dann wieder fit. James Winston. Mit dem rechne ich jetzt nur nicht, dass er von der Covid-Liste runterkommt am Freitag. Er wäre rein theoretisch möglich, wenn er am Freitag negativ getestet wird, dass er dann wieder zum Team stößt. Wird man sehen, rechne ich mal nur nicht damit. Sonst, was haben wir noch? Marcus Callaway ist zurück, der hat voll trainiert, was schon mal wichtig für unser doch ein bisschen angeschlagenes Receiver-Core ist. Nicht trainiert am Dienstag haben Tre'Quan Smith, Andrew Speed, Nick Easton und Marcus Williams. Ja, ist gerade weil zwei Guards ausfallen, nicht ganz positiv. Tre'Quan Smith aus der Receiver-Position tut natürlich weh, wenn der nicht spielen könnte. Und Marcus Williams war jetzt die letzten Male auch wirklich sehr, sehr gut mit dabei. Hat wirklich seine Höchstform gezeigt. Wäre auch nicht schön, wenn er ausfällt, sage ich aber auch lieber dann fit in den Playoffs, weil da brauchen wir ihn wirklich. LP, also Limited Practice, hatten wir Carl Granderson und Malcolm Brown und Trey Hendrickson, also unsere D-Line da ein bisschen nur limited gewesen. Glaube ich aber, dass das auch mehr eine reine Vorsichtsmaßnahme war und dass die wieder voll angreifen können. Ich glaube, Malcolm Brown hat jetzt ein bisschen länger schon Probleme. Vielleicht da dann auch nochmal, dass man ihn rauslässt. Hat ja ohne ihn auch recht gut funktioniert im letzten Spiel. Aber da sehe ich schon, dass die Saints ein Roster hinbekommen, mit dem man die Vikings schlagen kann.
Es wäre sehr wünschenswert. Nochmal ganz kurz die Frage in die Runde. Du hast das schon so ein bisschen angesprochen. Seht ihr es als Option, dass wir, ich sag mal, jetzt auf die Vorsichtsmaßnahme zurückgreifen, zu sagen, ja, okay, Tre'Quan Smith sieht jetzt auch, also wenn der Injury Report später sagen sollte, dass er nicht trainiert hat, dann würdet ihr sagen, okay, wir lassen jetzt auch Tre'Quan Smith für den Rest der Saison raus und oder die ganzen Spieler halt, die dann halt für die Playoffs fit sein sollen. Also sagt ihr, das ist eine Option, zu sagen, okay, schon, Playoffs sind wichtiger. Wie seht ihr das?
Ich würde sagen, einerseits, da muss man abwägen, wollen wir die Division gewinnen? Es wäre schon schön. Oder sagen wir, okay, egal wie die nächsten beiden Spiele jetzt ausgehen, First Seed ist außer Reichweite. Also das müssten wir jetzt schon sagen, dann, ja, Packers gewinnen mit Sicherheit eins von beiden, wenn nicht sogar beide, und damit ist der First Seed außer Reichweite, dann haben wir gar keine Chance mehr. Um dann zu entscheiden, okay, gut, gehen wir nicht auf den First Seed, sondern gehen wir da drauf, dass wir dann halt jetzt alle wichtigen Spieler, die leicht angeschlagen sind, ruhen, einen Kamara auf die Bank setzen mehr und Latavius Murray noch mehr rennen lassen und sagen, okay, gut, all unsere Key Player schonen wir, damit wir in den Playoffs möglichst sehr fit sind und wir aus dem Vollen schöpfen können, wenn wir in den Playoffs sind. Weiß ich nicht, wie die Saints oder wie das Saints Front Office das dann die Situation bewertet. Ich würde aber sagen, es ist eine Sportart, das sind Sportler, lasst sie spielen, wenn er fit ist, soll er reinkommen. Und der Division Sieg ist auch was wert und wichtig. Ich meine, der ist auch für immer so ein Division Sieg, ne?
Ich glaube, sie werden da ein gesundes Mittelmaß finden. Und ich bin mir da ziemlich sicher, diesen einen Sieg, den werden sie noch holen, aber sie werden nichts riskieren. Deswegen sage ich auch, Drew Brees hätte nicht auf dem Feld gestanden, wenn da noch ein Risiko gewesen wäre. Und auch bei Marcus Williams, wenn er wirklich nicht fit ist und sagt, ah, es zwickt zu sehr, dann wird Sean Payton sagen, bleibt draußen, lieber fit in den Playoffs. So denke ich mal, wird's in die Richtung gehen. Wenn sie spielen können und fit sind, werden sie spielen. Wenn es sagt, das Risiko ist zu groß, dass die Verletzung schlimmer wird, werden sie draußen bleiben. Weil man weiß, jetzt geht's in die heiße Phase der Saison, wir brauchen alle fit in den Playoffs.
Das ist wichtig, das ist schon mal das habt ihr jetzt klar gesagt, jedenfalls. Also ich meine, sehe ich ähnlich. Also es ist wichtig, die Division schon jetzt zu gewinnen. Dafür müssen wir einfach eins der beiden Spiele gewinnen oder die Bucks müssen einfach eins verlieren. Dann haben wir die Division automatisch sicher. Ebenfalls haben wir automatisch den Second Seed sicher. So, wenn wir diese Woche, glaube ich, gewinnen, dann können die Seahawks uns nicht mehr, glaube ich, überholen. Dann wären wir sicher auch in der Conference Zweiter. Und die Conference gewinnen, also den ersten Seed können wir nur noch bekommen, indem wir diese Woche gewinnen, glaube ich, die Seahawks gewinnen und die Packers gegen die, nicht diese Woche verlieren, sondern die nächste Woche verlieren gegen die Chicago Bears. Aber aufgrund dessen, dass die Packers diese Woche ja ein AFC-Team gegen die Titans spielen. Und das würde in dem Conference-Vergleich gegen die Seahawks halt keinen negativen Ausschlag geben, wenn sie gegen ein AFC-Team verlieren würden. Dann müssen sie gegen die Bears verlieren oder die Packers verlieren beides und wir gewinnen beides. Dann würden wir auch noch ganz oben stehen. Ich würde aber sagen, scheiß mal auf den First Seed jetzt. Das ist in so weiter Ferne. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine der beiden Konditionen eintreffen wird. Viel wichtiger ist es jetzt zu gucken, dass wir den zweiten sicher machen, gucken, dass wir jetzt gewinnen. Und wenn die Spieler, ich sag mal, wenn Tre'Quan Smith jetzt doch irgendwie fit wird, dann sage ich, komm, unser Receiving Core ist jetzt eh schon, ich sag mal, geschwächt, auch wenn Callaway zurückkommt. Ich denke mal, Brees könnte super arbeiten wenn Smith da ist, wenn Sanders da ist, wenn Callaway wieder da ist. Notfalls auch noch ein Practice Squad Receiver, der da als vierter Receiver reinkommen kann. Also schonen ist eine Option, aber nicht die beste Option. So würde ich es jedenfalls sagen. Wir gehen mal jetzt schnell zu den Saints generell über.
Benny,
Also,
Julian, da hast du
ja.
zwei, drei Sachen aufgeschrieben. Ich weiß, es ersetzt zwar keine Jules-Analyse, aber ich könnte mit dem Injury Report ein bisschen arbeiten, wenn wir Zeit dafür haben.
Ja, der Injury Report wurde ja schon
Ja,
von
nein,
Bean
ich
in Lea
darf.
gebracht,
Ja,
aber
ich
wenn
wollte,
du.
nein, ich wollte mit dem Injury Report auf Keys und Saints-Analyse eingehen.
Ach so, ja, okay.
Also was besonders interessant ist, ich gehe jetzt hier erstmal ganz kurz auf Minnesota ein. Die Spieler, die ich sehr interessant finde im Injury Report, sind einmal Danielle Hunter, dass der auf IR ist. Das bedeutet, dass der nicht mehr zurückkommen wird, beziehungsweise auch in diesem Spiel nicht spielen wird. Und dann CJ Ham, der Fullback der Vikings. Und Madison, der ist nicht wirklich auf dem Injury Report aufzufinden, aber hat es nicht trainiert. Der Backup Running Back zu Dalvin Cook. Die beiden Spieler sind sehr, sehr wichtig für die Vikings, weil die Vikings ihr Zone Run, beziehungsweise ihr Run Game und ihre Run Heavy Offense und damit ihr gesamtes Scheme, auch ihr Play Action auf eben Dalvin Cook und auch auf Eye Formation mit einem Fullback aufbauen. Und wenn der Backup Running Back sowie der Fullback ausfallen, wird das wahrscheinlich dazu führen, dass sie in ihren Play Callings anders umgehen werden und mit Dalvin Cook nicht so spielen können, wie sie es vorhaben, weil wenn sie ihn verlieren würden wegen Injury in der Mitte des Spiels oder im Laufe des Spiels, sie dann nur noch mit dem dritten Running Back spielen würden. Und der ist längst nicht so eingespielt wie die ersten beiden. Und was soll ich Keys to Victory jetzt machen oder soll ich da noch was sagen? Weil ich da habe schon zwei
Ja,
Sachen.
die
Das
kommen
war okay.
später.
Damit warten wir.
Ich sag, ich hätte
Ja.
zur Saints-Analyse ein bisschen was noch zu sagen. Also ich fand es ganz interessant. Breece hatte ein bisschen Probleme gegen die Chiefs, gegen Man-Coverage. Also die Chiefs haben sehr viel Man gespielt. Und ich denke, Mike Zimmer wird das ein bisschen kopieren, auch mit der Hinsicht, dass wir einfach nicht die Receiver zur Verfügung haben, die wir gewohnt sind. Also wenn wirklich Smith und Michael Thomas ausfallen und auch Deonte Harris, dann fehlen Receiver 1 bis 4. Und als Quarterback schlägst du halt eher mal einen Practice-Squad-Receiver als Michael Thomas. Und ich denke, da kommt es viel darauf an, dass Breece die Woche ein bisschen, sage ich mal, in Groove gekommen ist mit seinen ganzen Practice-Squad-Receivern, dass da an der Feinabstimmung ein bisschen gearbeitet wurde. Und wo ich hoffe, im Play-Call, dass es viel Kurzpass-Spiel gibt, auch mit den Tight Ends, die er ja kennt. Ich meine, Adam Troutman und Jared Cook kannst du einen Ball zuwerfen. Ich finde, da braucht Breece ein bisschen Sicherheit, dass die Bälle ankommen, wo ich gegen Kansas City auch sehr überrascht war. Es kamen viele Bälle über 10, 15, 20 Yards. Wenn man auch denkt, Breece, sein Steckenpferd ist Kurzpassspiel und gerade zum Reinkommen. 5-Yard-Pass auf Jared Cook oder auf Adam Troutman bringt Sicherheit, wenn der ankommt, und dann steigerst du dich. Das hat mich ein bisschen überrascht. Ich glaube, da müssen sie ein bisschen wieder zurückfinden, dass Breece einfach gleich von Anfang an reinkommt. Und es ist generell wichtig für die Saints, dass das erste Viertel nicht verschlafen wird. Also wir sollten auch gegen Minnesota ziemlich früh anfangen zu punkten.
Dazu sei auch noch gesagt, interessantes Stat ist, dass die Vikings in eins der schlechtesten Teams im ersten Quarter sind. Vielleicht kann man das darüber auch gut ausnutzen. Nochmal zu Drew Brees und dass er eher tiefe Bälle geworfen hat. Es merkt man allein schon daran, dass 15 seiner 34 Versuche auf 200, ich weiß nicht, 80 Yards angebracht wurden. Das heißt, er hat wirklich viele Yards pro Pass geworfen. Also, ihr wisst, was ich meine, pro
Pro
Pass halt
angekommenen Pass,
angebracht.
ja.
Genau, damit ist immerhin schon mal nicht mehr das Argument schlagkräftig, dass er nicht tief werfen könnte. Naja. Ja, ihr habt schon ganz schön gut gesagt mit der Man-Coverage, dass das extrem effektiv letzte Woche war. Was aber auch daran lag, dass wir halt viele Practice-Squad-Receiver auf dem Feld hatten, also einen Juwan Johnson, Tommy Lewis, was weiß
Lil
ich,
Jordan
alles
Humphrey, der
Mögliche.
am besten gespielt hat, den ich hatte, weiß nicht, wie es euch ging, haben wir in der Overtime schon gesagt, den hatte ich null auf dem Zettel. Aber gut, Benny Fowler ist auf der IR, der ist auch nicht dabei gewesen. Warum,
Genau.
aber ich finde Austin Carr, wieso hast du den nicht gebracht? Das ist der mit der meisten Erfahrung gewesen. Der hat die meisten Bälle bisher von Breece gefangen und der steht meines Wissens nicht auf der IR. Und das habe ich eben nicht ganz verstanden, wieso der nicht spielte.
Der müsste noch im Practice Squad sein. Weiß ich nicht, warum er nicht spielt. Falls sind es private Gründe, das weiß man ja eigentlich nie. Aber naja, jedenfalls ist das Route Running einfach bei diesen ganzen Practice Squad Receivern nicht so gut wie bei erfahrenen Receivern.
Ich sag,
Was auch.
da hat Phil mal in der Overtime-Folge, wo wir ebenfalls mit dem geschwächten Receiving Core angetreten sind, ich glaube, das war in der Folge gegen die Bears, glaube ich, viel vorweggenommen. Mit einem Practice-Squad-Receiver, dein Timing ist einfach nicht so. Und ganz ehrlich, du musst anders werfen, weil Juwan Johnson, der fängt dir nicht diese Monster-Catches wie Michael Thomas. Da musst du genauer werfen, effektiver werfen. Es ist einfach eine Umstellung für einen Quarterback.
Ja, was ich damals gemeint habe, ich werde jetzt nicht kurz, also nicht länger drauf eingehen, wir sind eine West Coast Offense, die viel auf Timing setzt. Und eben wenn du Leute im System hast, die dieses Timing nicht so können und mit deinem Quarterback nicht so harmonieren, dann ist es einfach wahnsinnig schwer, dieses Timing aufzubauen. Das braucht normalerweise auch Seasons, Off-Seasons. Und wenn das dann innerhalb von 2, 3 Tagen gehen soll, wird das meistens nicht gehen. Das führt zu Kommunikationsfehlern und zu sehr komplizierten Spielen und zu sehr komplizierten Bällen und zu Misskommunikation. Also es ist nicht ideal.
Genau, und also ich hätte dann abschließend, um diese Saints-Analyse noch ein bisschen zu kürzen, gesagt, klar, sie wissen, Drew Brees ist vielleicht immer noch ein bisschen angeschlagen, hatte Probleme auch mit dem Druck umzugehen, hat vielleicht deswegen auch den Ball einfach eine halbe Sekunde früher rausgeworfen, als es sonst tun würde. Die Vikings werden, denke ich, Druck machen. Ich erwarte, dass die Vikings den einen oder anderen Blitz auch laufen werden. Da kommt es natürlich darauf an, dass unsere O-Line hält. Und mit diesem Punkt würde ich dann schon des Julian vorwegnehmen und auf Punkt 7 unserer Schedule gehen.
Oh.
Keys zum Sieg.
Jetzt, darf ich?
Du darfst, du darfst. Hau raus.
Freue ich mich schon den ganzen Tag drauf. Also, in der Offseason zwischen dieser Saison, also zwischen unserem Loss im Superdome gegen Minnesota, in den Playoffs und dieser Saison, haben die Vikings 7 Starter verloren. Davon 1, 2, 3, 4 Defensive Ends, beziehungsweise Defensive Tackle und Defensive Ends, also 4 Leute aus der D-Line. Linval Joseph, nicht so bekannt. Everson Griffin, sehr bekannt. Michael Pierce, nicht so bekannt. Und Anthony Zettel, auch nicht so bekannt, beziehungsweise auch kein Starter. Und jetzt Danielle Hunter ist jetzt auch auf IA. Die haben uns in Wildcard Game deswegen geschlagen, weil sie besonders viel mit über den Rush gekommen sind. Wer sich die Wiederholung anschaut, Breeze hatte selten Zeit, Breeze wurde viel gesackt. Auch dieser Fumble, der uns das Spiel gekostet hat am Ende, der kam, weil einfach viel zu viel Pressure in Breeze Gesicht war. Wie haben sie das geschafft? Sie haben ihre Edge-Rusher, ihre stärkeren Pass-Rusher, in die Mitte gepackt. Also sie haben ihre normalerweise außenstehenden Pass-Rusher in die Mitte gepackt und die beiden normalerweise in der Mitte stehenden nach außen gepackt und haben uns da angegriffen, wo wir schwächer sind, nämlich in den inneren Gaps. Also außen haben wir einen Ramp-Chick, da geht wenig durch, aber wenn du halt durch die Mitte gehst, da sind wir anfälliger. Dadurch haben sie Pressure kreiert. Deswegen wird es diesmal spannend sein. Die O-Line, beziehungsweise die D-Line, Entschuldigung, die D-Line der Minnesota Vikings ist nicht mehr so stark, eben durch diese ganzen Losses. Ob wir es trotzdem schaffen, dem mit Sicherheit wieder kreativen Gameplan von Mike Zimmer mit unserer O-Line entgegenzuwirken und Breeze Ruhe zu verschaffen, ganz besonders nachdem Breeze von Injury zurückkommt. Da glaube ich immer noch, ist vielleicht noch so ein bisschen mentale Barriere und ein bisschen vorsichtiger. Und was wichtig ist, was hier jetzt auch auf dem Zettel steht, Breeze muss seine sicheren Matchups finden, das haben wir gerade eben besprochen, gegen Man-Coverage.
Muss ich sagen, wirf Emmanuel Sanders an, den kennst du. Wirf Jared Cook an, Elvin Kamara, Adam Troutman, du kennst sie. Mach es und einfach Juwan Johnson wirklich anwerfen, wenn man weiß, den fängt er. Nicht so, 50-50 Ball auf Juwan Johnson. Er meine, hatte letztes Mal 0 von 4, also viermal wurde er angeworfen, hat nicht einen gefangen. Den Jungen musst du auch die Sicherheit wiedergeben, weil wenn der wieder so ein 0-4-Spiel hat, dann fängt der, denke ich, innerlich auch so ein bisschen zum Zweifeln an und das ist das Letzte, was du brauchst.
Was ich auch glaube, was besonders wichtig ist, um zu gewinnen, ist einerseits den Run verteidigen, denn die Vikings haben eine super Rushing Offense. Aber was die Vikings halt dann gerne machen, ist so ein Play-Action-Fake, Rollout und dann halt mal für 20, 30 Yards down the field connecten. Da müssen wir aufpassen, dass wir uns halt ganz kurz bei diesen tiefen Play-Action-Bomben dann nicht den Run zu sehr spielen und dann halt falsch stehen und einfach hinten alles auflassen, sondern dass wir die Vikings schön downgrinden im Prinzip. Und sie, okay, lass sie rennen, lass sie rennen, lass sie rennen. Und wenn der Pass kommt, den Pass aggressiv verteidigen, wegschlagen, gut verteidigen. Und wir dafür sorgen, dass die Vikings halt eben nur über den Run funktionieren, eindimensional werden und wir sie vom Run aus schlagen können. Und dass halt die Kommunikation zwischen unserer Secondary einfach sehr, sehr gut funktioniert, was jetzt in den letzten Spielen der Fall war.
Ja, definitiv. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, du hast gerade irgendwie Play-Action-Pässe angesprochen. Ich glaube, es war auch das, was uns letztendlich das Spiel gekostet hat gegen die Vikings letztes Mal. Das war ja dieser tiefe Pass auf Adam Thielen.
Genau, ja.
Ich glaube, es war eine Play-Action damals
Ja,
auch.
das war
Also
genau, das,
perfekter.
so ein typischer Play-Action-Pass. Wir sind zu sehr auf den Run, wir haben zu sehr auf den Run gebeitet. Thielen hat dann 1 gegen 1 Matchup unten drunter. Also hat dann hinten ein 1 gegen 1 Matchup, hat das gewonnen gegen unseren Cornerback oder gegen unseren Safety. Ich weiß nicht mehr genau, wer ihn gecovert hat. Hat einen Catch gemacht und dann hat man auf einmal in der eigenen Red Zone liegen.
Richtig, genau. Also da muss man sehr vorsichtig sein und ich tendiere immer noch so ein Zwischensystem. Wir hatten letzte Woche, also gegen die Chiefs, sehr viel mit zwei tiefen Safeties gespielt. Das kann man machen. Was man dadurch aber fördert, ist das Rushing Game der Vikings. Was ich vorhin noch nicht gesagt hatte, ist, dass die Vikings eine starke Red Zone Offense und eine starke Red Zone Defense haben. Also die ich sag mal, da merkt man schon, wenn es wichtig wird, sind die Vikings eigentlich immer da. Also so musst du gucken, aus der gefährlichen Zone rauszuhalten.
Da gibt es einen Masterplan gegen. Ja, genau. Du hast gerade in dem Moment gesagt. Du hast gerade in dem Moment gesagt, lass sie am besten gar nicht in die Red Zone kommen. Dann können sie da auch nicht gefährlich werden. Und ich glaube sogar, dass die Vikings nicht sogar ein Kicker-Problem hatten in den letzten Wochen. Kann das nicht sein, weil es nicht die ganze Zeit Field Goals verschossen haben. Deswegen, wenn wir sie aus der Red Zone rauslassen und ihnen halt nicht erlauben, schnelle Punkte zu machen, einfache Touchdowns zu machen, sondern sie wirklich in ihre Drives zwingen und wir ihnen auch, wenn wir sie in 40, 50 Yards dann so in der Distanz haben, wo man normalerweise seinen Field Goal Kicker aufs Feld schickt und sie halt eben da keine Field Goals machen, bekommen wir den Ball A in guter Feldposition mit weniger Yards zu gehen und B verhindern wir so Score-Möglichkeiten für die Vikings.
Genau, also
nach einem Rede.
Sprich den.
Genau, also wie du sagst, Dan Bailey war die letzten Wochen nicht so ganz auf der Höhe. Da kann man das schon bringen, dass man sagt, halt sie am besten aus der Red Zone raus, vielleicht verschießen sie auch das ein oder andere Field Goal. Um den dritten Key zum Sieg noch schnell abzuschließen, bevor wir dann zu unseren beliebten Thesen noch kommen.
Leute, ich muss ganz kurz, wenn wir bei den Thesen sind, noch was einwerfen. Es gab gerade Breaking News.
Okay. Ja, lass mich meinen Part schnell fertig machen. Ja,
deswegen, red weiter.
Dann kommen wir dazu. Also wir müssen die Box natürlich voll machen. Wir haben es letztes Mal geschafft, mit viel Cover 2 oder auch Cover 1 Travis Kelce und Tyreek Hill in den Griff zu bekommen. Werden wir es ja wohl auch schaffen, dass man Adam Thielen und Justin Jefferson aus dem Spiel nehmen kann und trotzdem Druck auf Kirk Cousins bringt, indem man einen Vier-Man-Rush bringt und noch einen Linebacker von hinten blitzen. Ich denke, macht die Box voll, vernachlässigt allerdings nicht die Pass-Defense und dann wird es was. Und bevor wir jetzt zu den vier Thesen zum Spiel kommen, die uns Julian präsentieren wird, deine Breaking News.
Wir hatten es ja mit unserem Man of the Week, Dwayne Haskins, vorhin am Anfang des Podcasts. Soeben wurde bekannt gegeben vom Washington Football Team, dass man ihm seinen Team-Captain-Status aufgrund dieser Aktion widerrufen hat. Also, sprich, Team-Captains werden am Anfang in der Offseason immer gewotet von den Teamleuten, also von den Teamleuten, von den Spielern im Team. 5, 6 Leute für verschiedene Bereiche. Und normalerweise wird der Quarterback, Drew Brees, ist zum Beispiel auch Team-Captain bei uns. Und er hat, und Team-Captain ist eine relativ hohe Ehre, also Bene, du kennst vermutlich auch im Football, ein Team-Captain ist jemand, dem folgt man, dem vertraut man, dem leistet man sowas wie Gefolgschaft, dem ist man echt, auf den hört man, wenn der sagt, Jungs, haltet die Klappe oder Jungs, spielt besser, dann macht man das auch. Er hat jetzt also seinen Team-Captain-Status verloren aufgrund dieser Aktion. Finde ich heftig.
Finde ich aber auch jeder neue Quarterback, der kommt, als Rookie kriegt, weil er Quarterback ist, das C schon. Ich glaube, Joe Burrow hat es jetzt auch bekommen vor der Saison. Wenig richtig, weil der hat eh schon in seiner Rookie-Saison als Quarterback hast du so viel Druck, gerade als Erstrunden-Pick musst du liefern und dann hast du auch noch das C, also du musst dich nicht nur auf dein Spiel konzentrieren, sondern auch noch auf die 10 anderen Hanseln, die mit dir spielen. Ja, am Ende nur konsequent, aber ich finde halt, auch nicht jeder Quarterback ist geborener Kapitän oder Anführer. Es gibt auch leise Quarterbacks, die trotzdem gute Quarterbacks sind, aber die zum Beispiel auch im Huddle vorm Spiel nie groß was sagen.
Ja, das ist eine interessante Nachricht. Ich dachte, jetzt kommt, wenn du schon, also schon Breaking News gesagt hast, hatte ich so gedacht, okay, jetzt kommt irgendwas Fettes zu den Saints von wegen, ja, Trey Hendrickson fällt aus oder sowas, keine Ahnung. Da bin ich beruhigt. Ihr habt die Keys zum Sieg super dargelegt, also da gibt es nicht mehr viel hinzuzufügen. Kommen wir zum letzten Teil der Folge, wie immer, die vier Thesen zum Spiel. Ich lese einfach die Thesen kurz vor und ihr sagt mir, was ihr davon haltet. Also die erste These ist, über einen Spieler, der bisher erst einmal einen 100-Yard-Game, also Receiving-Yard-Game, dieses Jahr bei uns hatte, das ist Emmanuel Sanders. Jetzt, wo er der erste Wide-Receiver ist, er ist 100% fit, meint ihr, er schafft es, sein zweites 100-Yard-Game in der Saison hinzulegen?
Also ich glaube schon, wenn er ein paar Slants kriegt, ein paar kurze Bälle, aber auch die tiefen Routen nimmt oder die bekommen wird, schafft er. Also er ist die Anspielstation Nummer 1 und bevor ich den Ball zu Juwan Johnson in Coverage werfe, dann vielleicht doch lieber 10 Manuel Sanders, wenn es knapp wird oder wenn es eng wird.
Jo. Ich denke, wir hatten jetzt Zeit, den Gameplan auf ihn anzupassen und da wir halt wenig Option neben ihm haben. Ja, ich sag, er schafft's.
Ach so, Ben, hast du überhaupt gesagt, ob du, ob er es schafft oder nicht? Das
Also
musst du unbedingt mal
ja,
sagen.
er schafft's, um Gottes Willen, ja, er schafft's.
Okay. Dem kann ich mich nur anschließen. Also ich glaube, dass Sanders jetzt nochmal so ein Spiel, also ja, sein, zur Information, sein erstes und einziges 100-Yard-Spiel dieses Jahr war gegen die Chargers in Woche 5, wo er wirklich viel getargetet wurde auch. Ich denke, er kann das wieder hinlegen. Also gerade jetzt, wo die ganzen Receiver uns wieder ausgehen und wir jetzt die Zeit haben, auf ihn den Plan zuzuspitzen, denke ich mal, dass er das packen wird und die 100 Yards machen wird. Zweite These, Dalvin Cook, wir haben ja über ihn gesprochen, Top Running Back. Dalvin Cook, schafft er 100 plus Yards, also auf dem Boden, Rushing Yards und zwei Touchdowns oder mehr?
Also ich sag, er scheitert knapp an den 100 Yards und zwei Touchdowns, ja, es kommt halt darauf an, wenn sie oft irgendwie an der One-Yard-Line stehen. Aber ich sag trotzdem nein. Diese These, er schafft 100 Yards und zwei plus Touchdowns, nein.
Ich geh voll mit Benes These. Eins von beiden ja, das andere nein, das sage ich. Also ich weiß nicht so genau was, es kann beides sein, aber ich sage, er schafft nicht beides. Nein. Also im Prinzip nein.
Okay. Ja, ich glaube, an den Yards wird es knapp scheitern, da unsere Defense dieses eine Off-Game hatte gegen die Eagles. Ich glaube nicht, dass das ein zweites Mal passieren wird. Nicht gegen Dalvin Cook auch. Ich glaube, wir haben den perfekten Gameplan. Das wird schon irgendwie, werden wir schon irgendwie schaffen. Jetzt, dritte These zu Kirk Cousins, beziehungsweise unserer D-Line. Und zwar, Kirk Cousins wird vier oder mehrmal gesackt.
Boah, Trey Hendrickson, wenn der wieder durchmarschiert wie ich im Club, wenn ich an die Bar will und einfach alles dahinter schiebt. ich sag ja, ich sag, Cam Jordan ist pissed, nachdem er letztes Mal ejected wurde. Der will sich Kirk Cousins greifen. Trey Hendrickson sagt auch, Sackleader will er werden, 100%. Fetten Vertrag will er haben. Ja, Kirk Cousins wird mindestens viermal gesackt.
Auch da wieder sehr langweilig, muss ich mitgehen. Kirk Cousins hat einfach nicht diese Mobilität, die ihn Patrick Mahomes hat. Ich denke, viermal ungefähr sollte schon gehen, ja.
Dem schließe ich mich an. Ich glaube, unsere D-Line ist jetzt wieder in Form. Haben wir letzte Woche auch gesehen. Das war unser solides Spiel gegen Patrick Mahomes, auch wenn wir ihn viel machen lassen haben, aber das lag auch viel an seiner Magie einfach. Ich sag, wir sacken ihn vier oder mehr Mal. Letzte These. Die Saints Pass Defense hält Kirk Cousins unter 200 Passing Yards.
Also ich muss sagen, wenn wir Dalvin Cook schon unter 100 Rushing Yards halten und ich weiß noch nicht, Marcus Williams wird er spielen oder nicht. Ich sage, nein, sie halten ihn nicht unter 200 Yards. Am Ende kommen da knapp drüber, irgendwie so 210 Yards oder so. Ganz knapp kommt Kirk Cousins drüber, auch gerade mit Adam Thielen und Justin Jefferson. Das schafft er ganz knapp, deswegen nein, die These schaffen wir nicht.
Okay, Phil?
Ich stimme der These zu. Ich sage, wir schaffen es, ihn unter 200 Yards zu halten. Ich will jetzt mal nicht zu so optimistisch sein, aber ich denke, dass wir die Chance haben, gegen die Vikings deutlich zu gewinnen und ein Statement zu setzen. Und dahergehend sage ich, wir schaffen das.
Okay, ist immer langweilig, wenn man den Schluss machen muss, aber ich schließe mich Bene an und sag, knapp mehr als 200 werden es schon irgendwie werden, gerade wenn wir Dalvin Cook irgendwie in Grenzen halten, dann wird das schon irgendwie mehr als 200 Passing Yards werden. Okay, wir sind am Ende der Folge angelangt, schon wieder eine Stunde.
Zeit
ja,
vergeht
ist
rasend.
trotzdem wie, Zeit vergeht, ja. Ich bedanke mich bei euch, oder vor allem bei euch beiden eigentlich, weil ihr seid beide eigentlich eingesprungen kurzfristig. Danke dafür.
Immer gerne.
Honorar gibt's nach der
Und
Folge, oder?
ja, genau. Nee, jedenfalls bedanken wir uns zum Zuhören. Folgt uns auf unserer Social Media Plattform. Tretet unserem Discord-Server bei, um uns einfache Rückmeldungen zu geben. Und ja, dann wären wir raus und wir hören uns wieder in der nächsten Overtime
Da
oder in der
musst, halt, da, da, da,
Spezialfolge.
da, da musst du noch sagen, auch die Warm-up-Gruppe wünscht natürlich schöne Weihnachten und schöne Feiertage.
Natürlich, stimmt.
Auch wenn ich das hier als Aushelfender sagen muss.
Bisschen peinlich natürlich. Nee, klar, wir wünschen natürlich euch frohe Weihnachten und erholsame Feiertage und wir hören uns dann wieder in den nächsten Folgen. Bis dahin natürlich beende ich die Folge wie immer mit einem Who Dat?